möchte jetzt mit der Predigt starten, aber bevor ich starte, möchte ich einfach beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein dürfen. Und noch mehr danke ich dir, dass du versprochen hast, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass wir dein lebendiges Wort jetzt hören dürfen und dass es auch lebendig in uns wird und auch uns lebendig macht. Durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen und ich lade dich ein, dass du tust das, was du tun möchtest, in uns, an uns und mit uns auch. Und dass du uns einfach näher zu deinem Vaterherz bringst. Das wäre mir ein großer Wunsch, dass wir näher an dein Vaterherz kommen und sehen, wie sehr du uns eigentlich liebst. Danke dafür. Ich bete, dass du uns offene Ohren schenkst, jedem Einzelnen von uns. Sprich du in unser Herz hinein. Amen. Ja, es ist schon lange Zeit her, dass ich hier vorne stand. Und einige kennen mich vielleicht nicht. Ich bin der Marek Siegel. Ich komme eigentlich aus dem Schwabenland, aber bin glücklich verheiratet hier in Österreich mit der Selma. Und wir haben drei Mädels. Eine davon war die Schlaue. Und genau, der hier immer wieder mal predigen hat, aber jetzt letztes Jahr im Mai hatte ich eine Gehirnblutung mit Gehirntumor und OP und solche Sachen und kämpfe nicht, sondern ich komme jetzt zurück und mein Fuß macht mir immer wieder ein bisschen Mühe, von daher, aber sonst passt es eigentlich ganz gut. Wo fange ich jetzt an? Genau. In der Bibel, genau, wir fangen jetzt an in der Bibel. Apostelgeschichte 2. Aber bevor wir da reinsteigen, möchte ich noch kurz sagen, wo stehen wir denn jetzt gerade eigentlich? Wir stehen eigentlich da, wo die Jünger von Jesus den Auftrag bekommen haben. Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Und dann meine Zeugen seid. Ihr kriegt die Kraft, zu meine Zeugen zu sein. Genau. Und Apostelgeschichte 2 starten wir jetzt. Leider habe ich auch wieder vergessen, dass wir hier mit Technik ein bisschen was anderes haben. Deswegen funktionieren meine Folien nicht, aber das macht gar nichts. Ich lese euch das einfach vor, ihr dürft es gerne mitlesen. Apostelgeschichte 2, 1, fange ich an zu lesen, bis 8, genau. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllt das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnt aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner Mutter eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mutterart sprechen, in der wir geboren sind? Mutterart, die Muttersprache sozusagen. Luther schreibt hier die Muttersprache. Das war auch der Eberfelder, habe ich vorgelesen. Genau, soweit der Text von dem Wort Gottes. Und ich bin dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir da drin lesen dürfen. Aber noch dankbarer wäre ich, glaube ich, gewesen, wenn ich da dabei gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das interessiert hätte. Wenn ihr das lest, ob euch das kribbelt in den Fingern, da dabei gewesen zu sein, wenn es anfängt zu brausen, wenn es anfängt zu beben. Und dann jeder in seiner Muttersprache. Das, was wir gelernt haben von zu Hause, unsere Wurzeln, genau da, wo wir aufgewachsen sind, mit dieser Sprache wirst du angesprochen. Das ist doch super. Und ich hoffe heute Morgen, dass wenn ich hier sehr viel über den Heiligen Geist rede oder über diese Bibelstellen, dass ich nicht Spanisch rede für dich, sondern dass das ankommt, was Gott zu dir sagen möchte. Und wir wissen jetzt auch, wir haben ja auch gelesen, auch für die Ukrainischen, dass der Heilige Geist euch vielleicht das auch übersetzt. Dafür, das B habe ich gebetet vorher, dass es übersetzt für euch, dass ihr einiges mitnehmen könnt. Weil er ist ja ein Übersetzer. Und wenn du mal einen Übersetzer, einen guten brauchst, dann nimm den Heiligen Geist. Ich glaube, wir werden schon viel mehr mit dem Heiligen Geist erleben. Und genau. Also das Pfingstfest, das Kommen des Heiligen Geistes beginnt ja eigentlich mit dem ersten Vers. Und der erste Vers ist eigentlich schon meine Grundlage für die Predigt. Das ist das, wo mich so berührt hat, wo mich angesprochen hat. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, es war etwas erfüllt. Wenn sich was erfüllt bei Gott, dann dürfen wir wissen, jetzt gibt's was für uns. Jetzt wird was ausgegossen. Wenn was erfüllt, in anderer Übersetzung kann man sagen, es ist voll gefüllt bis zum Rand. Jetzt gibt es was zum Ausschenken. Und sie waren alle an einem Ort beisammen, zur rechten Zeit am rechten Ort, genau da, wo Gott sie haben möchte. Und das ist das Geniale, wir sind heute auch alle, glaube ich, am rechten Ort, wenn du hier bist. Ich hoffe, dass das rechte Ort für dich ist. Genau. Ich merke schon, ist schon lange her, dass ich gepredigt habe, aber das kriege ich schon hin. Genau. Also, wir feiern heute Pfingsten. Und wir haben auf der Gemeinde, wo Freizeit, haben wir ja gelernt, eigentlich, unser Gott ist ja ein Gott des Festes. Unser Gott, der möchte gern Feste feiern. Und damals hat er sein Volk aus Ägypten rausgeführt. Warum? Dass sie in der Wüste mit mir ein Fest halten. Das war die erste Aussage von Mose an Pharao. Lass mein Volk ziehen, damit sie mit mir in der Wüste ein Fest halten. Also, Gott ist ein Gott des Festes. Pfingsten ist es. Hat viele Namen auch, da werden wir noch kurz drauf eingehen, und viele Bedeutungen. Und Gott möchte in Pfingsten auch sein Herz offenbaren, was da alles drin steckt. Im Griechischen bedeutet ja Pfingsten Pentakosta. Und Pentakosta ist eigentlich der 50. Tag. Wir warten auf den 50. Tag. Die Jünger mussten auf den 50. Tag warten. Aber wo kommt der 50. Tag her? Da müssen wir zurück ins Alte Testament, zum 2. Mose gehen. Und da heißt dieses Fest auch Schawot, oder im Jüdischen heißt es eigentlich Schawot, und das heißt auch das Wochenfest. Also es hat sehr viele Bedeutungen und sehr viel belagert, dieses Fest, dieses Pfingstfest, was wir heute feiern. Und es bedeutet auch, Schawot, oder das Wochenfest bedeutet auch das Fest der Erstlinge der Weizenernte. Und vielleicht klingelt es jetzt schon wieder bei einem, der Erstlinge der Weizenernte, könnte man gleich aus dem Alten Testament ins Neue Testament einen Bogen spannen. Jesus hat gesagt, das Weizenkorn muss in den Boden fallen und sterben, damit was herkommt? Äpfelbäume? Nein, viel Weizenfrucht, genau. Und die erste Ernte gehört Gott sozusagen. Schawot ist das Fest, wo Wallfahrtfest, wo das ganze Volk nach Jerusalem gezogen ist. Wo sie gefeiert haben, wo sie die Ernte gefeiert haben, wo sie Gott gefeiert haben, dass er sie versorgt. Er ist der Versorger. Er ist derjenige, der sie gesegnet hat. Und es endet Ende Mai, Anfang Juni, eigentlich genau jetzt. Ich hoffe, die haben nachher was erzählt zu erzählen, die Hasen, die wo jetzt gerade, die Familie Hasen, die wo gerade in Jerusalem oder in Israel ist. Genau, es war ein ausgesprochenes, farbenfroh, freudiges Fest. Also die haben richtig gefeiert. Eine Prozession mit Flötenspiel, Tänzern, Zehntausende von Pilgern sind in die Stadt gezogen. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen her getanzt bist. Oder ob du geschlichen bist oder auch ob du schweren Herzens hierher gekommen bist. Aber David hat es so formuliert in seinem Psalm 122, den sie dann singen, wenn sie direkt einziehen in diese Stadt Jerusalem. Ich freue mich, als sie zu mir sagen, wir gehen zum Haus des Herrn. Wir gehen zum Haus des Herrn. Für David war das keine Routine, dieses Fest, dieser Gang zum Tempel. Der Gang war für ihn eine Freude, ein Fest der Freude, ein Fest der Erfüllung, weil er wusste, Gott hat immer was für mich bereit. Und dann Vers 2 heißt, unsere Füße standen in den Toren Jerusalem. Jerusalem, du, du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Jerusalem, warum Jerusalem? Weil in Jerusalem der Tempel stand. Und der Tempel, das war eigentlich, deswegen war Jerusalem die Stadt. Wohin die Stämme hinaufziehen sollten, das ist dann Vers 4. Und was sollten sie dort machen? Was sollten sie machen in Jerusalem? Um den Herrn zu preisen. Um den Herrn zu preisen. Gott hat einen Punkt festgesetzt, ein Mahnzeichen. Da sollt ihr euch versammeln und da sollt ihr mich preisen. Den Psalm dürft ihr gerne noch fertig lesen zu Hause. Hast du den schon dran? Ja, sehr cool, du bist echt der Wahnsinn, Daniel. Genau, den dürft ihr gerne noch weiterlesen. In der Elberfelder, in Vers 6, habe ich aber noch eine Stelle gefunden, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und ich weiß, ich möchte einfach das mit euch teilen. Und da steht im zweiten Teil dieses Verses, Ruhe sollen sie haben, die dich lieben. Hast du Ruhe heute Morgen? Ich merke, dass ich gerade noch keine Ruhe habe, aber die kommt jetzt gleich. Danke, Jesus. Genau, Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Nach jüdischer Überlieferung soll aber auch an Schavuot zum Beispiel David geboren sein und auch gestorben sein. Aber das ist eigentlich nur jüdische Überlieferung. Es soll ein Freudentag auf jeden Fall, eine Versammlung mit Freudentag für Gott, Gottes Freudentag-Versammlung. Und es galt für alle Menschen im Land. Das ist das Geniale. Das steht jetzt nicht mehr hier im Psalm 122, steht in Mose, aber es soll ein Freudentag für alle Menschen im Land sein. Für die Sklaven, für die Fremden, für die Heiden. Ohne Ausnahme. Also wir sind eigentlich auch damit einbegriffen. Ohne Ausnahme. Schavuot, das ist das Erntedankfest, das Gott festgelegt hat. Gleichzeitig ist ja an dem Tag auch was anderes noch passiert, wo wir später drauf kommen noch. Aber eine Sache an Schavuot, da gibt es ganz ungewöhnliche Opfer. Ganz ungewöhnliche Opfer. Und ein ungewöhnliches Opfer möchte ich mit euch anschauen noch ganz kurz, weil das der Paulus wiederum erwähnt im Römerbrief in Kapitel 11. Und da geht es nämlich um gesäuerte Brote. Gesäuerte Brote sollen an diesem Tag Gott geopfert werden. Genauer gesagt, zwei gesäuerte Brote. Zwillingsbrote nennt man das. Im Unterschied zu allen anderen Speisopfer in dem Jahr müssen die gesäuert sein. Es müssen zwei ganz gewöhnliche Sauerteigbrote sein der täglichen Nahrung. Und es ist das einzigste Mal, dass das vorkommt im Jahr, dass die gesäuerten Brote ins Heiligtum gebracht werden dürfen. Nicht gebracht werden dürfen, sondern so gebracht werden müssen. Das ist das Interessante, finde ich. Denn Gott hat es ausdrücklich angeordnet. Ihr müsst gesäuerte Brote bringen. Für was stehen jetzt diese zwei gesäuerten Brote? Das sind prophetisch dargestellt sind es die zwei Gemeinden. Einmal die heidnische Gemeinde. Und anders mal sind es die Israeliten, aber die jüdischen, messianischen Israeliten, genau, die nur an Jesus glauben. Das Ungewöhnliche an dem Opfer ist noch, dass ganz normale Menschen, so wie du und ich, das einfach bringen dürfen. Und dass sie ins Heiligtum gehen dürfen, an den Ort, wo eigentlich Gott ganz nah ist. Das Normale, das Ungeheiligte darf zu Gott kommen. Nein, es soll zu Gott kommen. Das Brot. Das zeigt das Vaterherz Gottes. Man muss sich auch genau vorstellen, dass kurz davor, das ist ja alles an die Geschichte gebunden vom Auszug aus Ägypten, man muss sich das vorstellen, kurz davor war das eine Todesstrafe, wer gesäuerte Brot gegessen hat und es in die Nähe gebracht hat zu Gott. Und dieses Opfer ist einfach ein Bild dafür, dass normale Menschen, sozusagen gesäuerte Brote, an diesem Feiertag in Gottes Gegenwart kommen können. Ja, sie sollen kommen. Gott möchte, dass du kommst. Gott möchte, dass du so kommst, wie du bist. Das war schon immer sein Wunsch. Gott wollte nie irgendwas, dass irgendwas zwischen ihm und dir steht. Zu Pfingsten ist Gottes Gegenwart ganz nahe. Ungeheiligtes kommt ins Heiligtum und wird von Gott angenommen. Es wird von Gott angenommen. Das ist ein schönes Bild gewesen. Es ist der Tag, von dem Gott seinen herrlichen, heiligen Geist auf schwache, unvollkommene Menschen ausgießt. Und dann passiert, die Menschen werden zur Hoffnung der Herrlichkeit in irdischen Gefäßen. Und das lesen wir nachher noch in der Apostelgeschichte 2, wie es da weitergeht. Gott offenbart sich am Berg Sinai. Für die Juden ist das die Offenbarung Gottes gewesen, am Berg Sinai. Und viele Juden hängen auch noch in diesem Gesetz fest, dass Gott sich da offenbart hat. Mit den 5 Büchern Mose, mit der Tora, mit den 10 Geboten. Und da sind sie oft stecken geblieben. Das ist die Geschichte. Also der Auszug aus Ägypten durch den Tod im Meer und dann aber am Berg Sinai sind sie stecken geblieben. Viele Juden. Aber es gibt ja auch die messianischen Juden, die an Jesus glauben. Kleine Zwischenzeile, 2. Mose 19 bis 3. Mose, 4. Mose bis 9 kann man die ganze Geschichte am Berg Sinai nachlesen. Ganz spannende Sache. Vielleicht interessiert es einen mal wieder durchzuschmökern und ein bisschen mit dem Hintergrundwissen vielleicht jetzt auch neu zu erörtern. Schawot, also der Tag, der gilt als Höhepunkt, als Offenbarung des Feuer Gottes. Das Feuer Gottes. Es ist das Fest des Wortes Gottes für die Juden. Das Fest des Gesetzes und der Kennzeichnung der spirituellen Geburtsstunde des Volk Israels am Berg Sinai. Hier wurde Israel zum Volk des Wortes und erhielt von Gott Ordnung mit ewiger Gültigkeit und das Gesetz natürlich. Also da war die Geburtsstunde vom Volk Israel. Gott hat sie zu seinem Volk konvertiert, so wie sozusagen. Sie wurden konvertiert von Gott. Und deswegen lesen auch die Juden genau an Schawot das Buch Ruth, weil Ruth auch konvertiert ist und ein enormes Vorbild ist für die Juden. Lesen sie das ganze Buch Ruth an Schawot. Habe ich auch nicht gewusst, aber so ist es. Die Gotteserscheinung am Berg Sinai war gewaltig. Das Naturereignis gewaltig. Verbunden mit mächtigem Gewitter, Erdbeben, Feuer, gewaltige Erdbeeren hat es gegeben bestimmt. Wenn Gott kommt, wächst eh alles so gewaltig. Und die Juden sagen auch, der Berg hat damals geblüht. Angeblich soll da alles geblüht haben, als Gott auf den Berg gekommen ist. Trotz dieses Feuers, des Gewitters und dieses Erdbeben und dieses Erschütterungen. Interessant, als ich das aufgeschrieben habe, war am Donnerstag, wann war das Gewitter? Hat es bei uns am Untersberg auch gekracht. War extrem, hat mich sehr gefreut. Genau. Und das ganze Volk hat es gesehen und war sehr erschüttert. Und was haben sie gemacht? Sie sind zu Mose gegangen und haben gesagt, hey Mose, kannst du bitte mit Gott reden? Wir können das nicht. Ich glaube, wir sterben. Wenn wir mit Gott reden müssen, dann werden wir sterben. Also das Volk machte dann, machte Mose dann zum Vermittler. 2. Mose, lesen wir das. Wer vermittelt für dich? Ist es dein Pastor? Ist es dein Prediger? Ist es deine Frau? Manchmal vermitteln die Frauen, manchmal die Freunde. Gott möchte, dass wir persönlich zu ihm kommen, genau, dass wir Entscheidungen treffen. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich Jesus. Genau. Und der ganze Berg Sinai erraucht, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Hier sind die Parallelen immer, vielleicht kann man das immer im Hinterkopf ein bisschen ziehen, die Parallelen zu Pfingsten. Gell? Im Feuer kommt der Herr zum Berg Sinai herunter. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofen. Und der ganze Berg erbebte heftig. Ich bin Metaller. Und Schmelzöfen sind der Wahnsinn. Das ist so heiß, dass selbst die Schutzkleidung, was du da trägst, nicht lange anhaben kannst. Nach 20 Minuten oder 15 Minuten müssen die immer wechseln, die Schichten wechseln, weil sonst gehst du kaputt. Oder sage ich was falsch? Du weißt auch ein bisschen Schmelzofen, oder? Max, oder? Oder nicht? Habt ihr in der Leube nicht so ein bisschen warme Öfen? Ja, genau, das ist schon warm, gell? Okay, ja, passt. Okay. Aber ich fand es interessant, genau, Schmelzöfen. Und dann gibt Gott seinem Volk diese Anweisungen, diese 10 Gebote. Und er gibt sie ihnen ganz direkt in 2. Mose 20. Und am Ende von 2. Mose 20 gibt er noch ein Gesetz für den Altar. Und er baut einen Vers ein, der mir in die Augen gesprungen ist. Und das möchte ich euch vorlesen. 2. Mose 20, Vers 23. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. 2. Mose 20, 23. Also nach den 10 Geboten wirft er noch einmal diesen Zwischensatz ein, Gott, und sagt, das sollt ihr auf jeden Fall nicht machen. Eine klare Anweisung in dem Bibelvers und interessanterweise extrem bezogen auf das erste Gebot. Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten geführt und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin dein Gott. Klare Anweisung. Die Herdplatte ist heiß, bitte lang nicht drauf. Sagt man das der Kinder? Warum lang sie dann trotzdem drauf? Nicht immer. Die Frau sagt zum Mann, bitte fahr nicht so schnell. Sagt der Mann, ja, ich bin zwar ein bisschen spät dran. Dann sagt sie, fahr bitte nicht so schnell. Dann sagt der Mann, natürlich fahre ich nicht so schnell. 2 Wochen später, 3 Wochen, 4 Wochen, kommt der Zettel ist auf den Tisch. Ich war das nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also was haben die Israeliten getan? Kapitel 32 lesen wir dann das goldene Kalb. Also genau das, was Gott eigentlich in weiser Voraussicht gesagt hat, genau das haben sie getan. 613 Gesetze haben die Juden bekommen am Berg Sinai. Kann man alle irgendwie rausfinden, rauslesen. In den 5 Büchern Mose entstehen sie. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Wir wollen alles das halten, was du uns geboten hast. Oder was du uns gebietest. Das haben sie gesagt. Ich kann das. Ich schaffe das schon. Da kann meine Frau ein Lied von mir singen, glaube ich. Ich schaffe das schon. Ich hatte letztes Jahr diese Gehirnblutung und als das eingesetzt hat und mein Fuß oder meine rechte Seite lahm wurde, wollte ich trotzdem noch auf die Hochzeit gehen, weil ich habe gesagt, ah, das ist bloß ein bisschen eingeschlafen, das wird schon wieder. Ich schaffe das schon. Das waren meine Aussagen. Und wie sind es bei kleinen Kindern? Wie bei kleinen Kindern auch. Ja, ich schaffe das alleine. Ich will. Und was konnten sie? Was konnten die Israeliten? Sie konnten nicht einmal das erste Gebot. Nicht 613 Gebote, nicht einmal das erste haben sie geschafft. Und bevor Mose vom Berg runtergestiegen ist, haben sie es schon gebrochen gehabt. Wahnsinn, gell? Ich erkenne mich gut wieder. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erkenne mich gut wieder. Wenn das Volk sich an die Gebote hält, ist es gesegnet. Dann ist es gesegnet, dann segnet Gott, dann kann Gott zu ihnen kommen. Und wenn Gott zu einem kommt, dann sind wir gesegnet. Wenn wir es nicht halten, dann haben wir Schuld, Sünde in unserem Leben, dann kann er nicht zu uns kommen, dann sind wir eigentlich verflucht. Wenn wir nicht bei Gott sind, sind wir verflucht. Das Gesetz ist gekommen und was passierte? Es starben 3000 Menschen, lesen wir in der Bibel. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Gesetze wir haben. Also in Österreich weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es in Deutschland rausgefunden. Das Gesetz, wie viele Gesetze in Deutschland, also der Stand 2022, waren es insgesamt 1733 Bundesgesetze mit, man höre, 50.738 Paragraphen und 2.759 Bundesrechtsverordnungen mit 42.590 Paragraphen. Also alles in allem 97.896 Verordnungen, Paragraphe, Gesetze. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Wenn du gerecht sein möchtest, musst du das Gesetz erfüllen. Hast du das Gesetz erfüllt heute? Ich nicht. Ich habe versagt schon. Bin schon schneller wie 30 hier hinten gefahren. Es waren 32 oder 35, aber es war schneller. Ich weiß nicht, wie euch ging. Aber wo kein Kläger, ist kein Richter. Genau. Wo kein Kläger, ist kein Richter. Möchte man meinen, aber ich habe es euch jetzt verraten, im Vertrauen natürlich. Wird es aufgezeichnet? Okay, Spaß beiseite, ja? Wo kein Kläger, auch kein Richter, genau. Und dann kam das Pfingstfest. Pfingsten, es war erfüllt. Was war dann? Was war dann? Die Kraft ist gekommen. Die Kraft, was Jesus vorher gesagt hat, sie kommt. Und dann werdet ihr Zeugen sein und euer Leben wird ein Zeugnis sein. So kann man es auch übersetzen. Er gibt euch die Kraft, das zu leben, was ihr vorher nicht geschafft habt. Und das schenke ich euch. Gewaltig, oder? Halleluja, genau. Genau Jesus, um das, aber dass das stattfinden konnte, musste Jesus natürlich das Gesetz erfüllen. Jesus ist nämlich gestorben, unschuldig, für diejenigen, die schuldig geworden sind am Gesetz. Was gibt uns das Gesetz normal? Das Gesetz gibt jedem das Seine, jedem, was er verdient hat. Und was habe ich verdient? Und was ist es, besser gesagt? Die Bibel sagt es ganz klar, Römer 6, Vers 23, mein Taufvers, der Sündelohn ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Also Sünde bedeutet immer der Tod. Sünde bedeutet am Ziel vorbeischießen. Wenn ich die Gesetze nicht halte, schieße ich am Ziel vorbei, ich gehe an Gott vorbei sozusagen. Ich übertrete seine göttlichen Gebote. Oft bewusst, aber oft auch unbewusst. Abkehren vom Willen Gottes. Und wenn wir auf Adam und Eva schauen, Misstrauen gegenüber Gott. Meint Gott wirklich gut mit dir? Ist doch von dem Baum, ist von dem Baum. Wenn wir das Gesetz nicht erfüllen, sind wir schuldig geworden an Gott oder vor Gott oder am Gesetz auch. Und der Lohn dafür, der ist der Tod. Und dann kommt der neue Bund mit Jesus, den Jesus geschlossen hat mit seinem Blut am Kreuz. Dass er bezahlt hat dafür, für das, was du falsch gemacht hast, damit jeder ins Allerheiligste kommen darf, zu Gott kommen kann. Gott sehnt sich nach dir, Gott sehnt sich nach uns, nach unserem Herzen, nach dir und mir. Von Anfang an ist er der liebende Vater, der versucht, seine Kinder zu sich zu holen. Er ist immer der, wo gezogen hat. Und er wollte schon immer unter uns wohnen, inmitten unter uns wohnen. Er hat immer schon die Sehnsucht gehabt, bei seinen Menschen zu leben. Und das sehen wir auch da, am Berg Sinai gibt er auch gleich die Stiftshütte. Und wo steht die Stiftshütte? Mitten im Lager von den Israeliten. Und selbst dort kann man schon im Krieg, im Hebräischen übersetzen, inmitten von euch, also in euch selbst will er eigentlich schon wohnen. Aber das geht nicht, weil die Schuld ja da ist. Und dann hat Gott reagiert, indem er als Passahlamm geschickt hat. Und das ist ja der Auszug aus Ägypten, bevor sie zum Berg Sinai gekommen sind. Das Passahlamm, und Paulus schreibt ganz klar im 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist einer der gewaltigsten Verse, glaube ich. Jesus hat dich gerecht gemacht, damit du vor Gott treten kannst. Das heißt, wenn du heute etwas falsch machst, bist du ein Sünder oder bist du gerecht, wenn du an Jesus glaubst? Ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gefertigt macht. Und hat Jesus bezahlt für die Sünde? Ja, ein für alle Mal, für alle Sünden. Alle Sünden, wenn wir kommen, wenn wir sagen, wir nehmen das Opferlamm an, dann geht der Tod an uns vorüber, wir bekommen das Leben. Im Bild gesprochen von den Ägyptern, von den Israeliten in Ägypten. Der Tod ist an den Türen vorbeigezogen, die das Lamm geschlachtet haben und das Blut an die Türe gestrichen haben. Und an Pfingsten wurde dieser Bund versiegelt mit dem Heiligen Geist, damit wir auch das Leben haben. Warum ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben? Was ist das besondere Kennzeichen vom Heiligen Geist? Kraft. Amen. Sonst noch was? Ich weiß ja, ihr wisst ja, dass ich das mag, wenn man da ein bisschen was mitarbeitet bei mir. Kriegt man bessere Noten. Trost, ja. Er führt, jawohl. Und Paulus schreibt ganz besonders, ist mir aufgefallen, Paulus, und zwar in Korinther 3, Vers 6. Da geht es um das, was Gott für uns getan hat. Und Gott hat uns dann tüchtig gemacht. Der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe, der tötet, der Geist aber macht lebendig. Buchstabenreiter, das haben wir beim Schwäbischen, Buchstabenreiterle. Musst du immer auf der Buchstaben rumreiten, ja? Alles besser wissen, immer korrigieren, musst du, das musst du so machen, dauernd so und so. Sonst, das tötet. Das tötet Beziehungen, das tötet alles, was wir aufbauen können, tötet es. Auch wenn wir mit unseren Kindern immer so reden, das musst du noch besser machen und da und alles, sie immer zu verbessern und immer in ein System hineinquetschen, das macht die Kinder kaputt zum Beispiel. Ja. Das tötet sie innerlich. Genau. Aber der Geist, der macht lebendig. Wenn wir sie antreiben, wenn wir sie motivieren, wenn wir sie lieb haben, auch wenn die Welt sie nicht lieb hat. Wenn die Welt sagt, du bist nichts wert, dann machen wir sie lebendig und dann kommen sie zum neuen Leben. Es ist ein besonderes Kennzeichen vom Heiligen Geist, dass er lebendig macht. Mit dem natürlichen Leben, aber auch mit dem ewigen Leben. Und jetzt sind wir beim ewigen. Was ist das ewige Leben? Dass wir den, den du gesandt hast, also Gott, und den du gesandt hast, erkennen. Gott erkennen, Jesus erkennen. Das ist das ewige Leben. Genau, da sind wir da jetzt. Kommt durcheinander. Zum wirklichen Leben, ewigen Leben, konnte das Gesetz eigentlich die Menschen nicht befreien oder nicht erhalten. Sie waren immer nur am Tun, am Tun, am Tun, am Tun, am Tun und sie haben es doch nicht erfüllen können. Und deswegen mussten sie so viel Opfer bringen und so viel Opfer schlachten und so viel Lämmer schlachten und so viel Stiere schlachten. Es war immer nicht erfüllt. Sie konnten es nicht erfüllen. Deshalb musste Christus das Gesetz erfüllen. Er für uns sterben und dann wieder lebendig werden durch den Heiligen Geist, durch seinen eigenen Geist, damit wir durch ihn göttliches Leben haben können. Verwandelt und dann verwandelt werden können in ein neues Leben, in ein auferstandenes Leben. Er hat es uns vorgemacht. Und die Apostelgeschichte geht dann immer weiter. Und dann lesen wir weiter unten in Vers 12, was will das werden jetzt? Was will das werden heute Morgen mit uns? Den Menschen ist es gegangen wie dem Volk Israel am Berg Sinai. Sie waren völlig überfordert da in Jerusalem. Ich weiß nicht, was du heute Morgen jetzt denkst über diese Worte, was ich gesprochen habe, über die Geschichte. Vielleicht bist du auch überfordert und sagst, oh, das ist mir jetzt alles schon sehr viel, zu tief oder was auch ich. Ich möchte einfach noch bitten in den Worten eigentlich von Paulus, lass meine Worte zu euren Ohren gehen. Zu euren Ohren und in euer Herz, sagt der Petrus später in der Apostelgeschichte. Und ja, da die Bibel sich immer selber auch auslegen muss, sie muss auch sich immer selber bestätigen, lesen wir noch ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte, was da passiert ist, als der Petrus damit Freimut gepredigt hat. Apostelgeschichte 37. Und als sie das alles gehört haben, wie der Petrus dann über diese Offenbarung Gottes und über das Rede, dass sie nicht voll süßen Wein sind, wir sind jetzt wieder im Neuen Testament, genau, dann ging es ihnen durchs Herz. Es ging ihnen ins Herz hinein und dann haben sie gefragt, was soll man denn eigentlich tun? Und das ist der Punkt, wo wir alle hinkommen müssen. Zu lernen, okay, ich kann es eigentlich nicht tun, aber was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Und Petrus gibt diese Antwort, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt hat er das alles zu den Juden gesagt, aber was lesen wir in Vers 39? Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzuführen wird. Es gilt für uns auch. Also es geht weiter und weiter und weiter. Und da das Wort sich ja bestätigt, was ich gerade eben schon gesagt habe, lesen wir dann in Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugeführt. 3000 Seelen werden gerettet. Das ist das Wunder von Pfingsten. Die Geburtsstunde der ersten Gemeinde, der Gemeinde Jesus. Und wir sind sogar ein Ableger davon. Halleluja. Die Geburtsstunde des Gesetzes hat 3000 Menschen das Leben gekostet. 3000 Menschen sind gestorben am Berg Sinai. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesus, 3000 Seelen werden gerettet aus Gnade. Aus Gnade. Es ist alles nur Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Das Gesetz, es fordert immer. Du musst was tun. Du musst was bringen. Es fordert von dir, was du nicht leisten kannst. Aber die Gnade Gottes, wenn wir uns auf die Gnade stellen, in den neuen Bund, die versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Und Gott hat es auch in Jeremia und in Hesekiel schon vorausgesagt. Er will es uns in unser Herz geben. Ein neues Herz will er uns geben. Das Steinerne rausnehmen und ein neues Herz einpflanzen. Und er will es in unseren Sinn schreiben. Und so soll man dann leben. So können wir dann leben. Und jetzt ist meine Frage, möchtest du das? Möchtest du ein Herz haben, das voll ist vom Heiligen Geist, das neu ist, das anders denkt auch? Das darf sich jetzt jeder selber beantworten. Und wenn jemand eine Frage hat, nachher darf er gern zu mir kommen. Und ich möchte jetzt noch zwei Gedanken, habe ich noch, wenn ihr noch Zeit habt. Naja, passt schon, okay. Das Sonntagsbraten. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich möchte jetzt noch die Sache lesen, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. In Johannes 16, 12 und 30. 12 und 13, Vers 12 und 13. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht alles tragen. Also er sagte, ich hätte noch so viel euch aufzuladen, aber das packt sie alle nicht. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Gewaltig. Wir haben Zugang zur Zukunft. Wir haben Zugang zur Zukunft. Wenn wir den Geist der Wahrheit, wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, wenn er unser Fels geworden ist, und wenn wir den bekommen, wir den Heiligen Geist, spricht die Bibel. Und dann haben wir Zugang zur Zukunft. Und wir brauchen keine Angst haben, was auf uns zukommt, denn er ist ja da. Er weiß und er führt und leitet uns. Realität und Wahrheit ist ja nicht immer das Gleiche. Die sichtbare Realität entspricht oft nicht dieser Wahrheit, was wir hier im Wort Gottes eigentlich gelesen haben oder was wir immer wieder mal lesen. Und das müssen wir lernen, rauszubekommen, was Wirklichkeit und was die Wahrheit ist. Dein Wort ist Wahrheit, steht an einer Stelle. Wir lernen, im Heiligen Geist, im Unsichtbaren zu leben und Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, was wirklich dahinter steht. Nämlich zum Beispiel, das Kreuz ist ja das Symbol für den Tod für uns. Für uns Christen ist das Kreuz nicht das Symbol des Todes, sondern es ist das Kreuz ist das Symbol des Lebens. Christus starb, damit wir leben können. Wenn die Welt sagt, du bist nicht wertvoll, Jesus sagt, ich liebe dich, du bist wertvoll für mich. Das ist die Realität. Und nicht das, was die Welt sagt. Oft sieht die Realität auch nicht so gut aus. Aber die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 15, und mit dem schließe ich jetzt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Papa, lieber Vater. Die Israeliten hatten Angst am Berg. Und auch selbst in Jerusalem waren sie erschrocken, wussten es nicht. Aber wir haben doch einen Geist empfangen, zu sagen, Abba, lieber Vater. Und kannst du das von ganzem Herzen sagen? Hast du Pfingsten schon ganz ergriffen? Gott, der liebende Vater, er möchte dein Vater sein. Er möchte dir ein neues Herz schenken, einen neuen Sinn. Und wenn es dir eine Frage ist, was muss ich tun? Petrus hat es gesagt, tu Buße und lass dich taufen auf den Namen Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir müssen nicht mehr wie David nach Jerusalem ziehen und ein Fest feiern dort, sondern wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir dürfen Gott anbeten, wo wir sind, wann, dann auch immer. Wir dürfen das ungesäuerte Brot, der ins Heiligtum kommen und der Gott anbeten. Am Berg, in der Küche, bei der Wäsche, in der Arbeit, wo du gerade stehst. Ich wünsche das. Und dann werden wir nämlich sagen, mit dem Satz schließe ich jetzt, aber, das ist ja alles so schlimm und aber, sondern wir werden sagen, aber, Papa, Papa, lieber Vater, danke, dass du mich versorgst. Amen. Ich bete noch. Vater, danke für den Vorrecht, für das Vorrecht, dich Vater zu nennen dürfen. Und nicht nur Vater wie ein strenger Vater, sondern ein Vater, der für seine Kinder sorgt. Du bist der liebende Vater und von Anfang an, von der Geschichte her, wolltest du nichts anderes, als nahe bei deinen Menschen zu sein, bei deinen Kindern, bei mir, aber bei jedem Einzelnen von uns hier. Und du wolltest uns einen Wert geben, schon immer ganz tief in unserem Herzen, einen Wert, der die Welt nicht versteht, aber der die Welt überdauert. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast und dass das maßvoll war und dass wir jetzt leben dürfen in dem Herr. Und so bete ich drum, Heiliger Geist, dass du uns mehr und mehr in diese Wahrheiten führst. Herr, und dass du uns öffnest, unsere Herzen und unsere Augen, dass wir sehen dürfen, wie du siehst, Vater. Die Menschen sehen dürfen, wie du siehst, die Systeme siehst, wie du sie siehst. Herr, ich bete drum und ich bitte dich drum, Herr. Ich bitte auch für die Gemeinde, dass wir jetzt in die Zukunft gehen dürfen und auch geleitet werden durch dich, Herr, dass du der rote Faden bist, so wie wir dann auch den roten Faden in der Bibel immer wieder sehen dürfen und erkennen dürfen durch deinen Geist, Vater. Dir sei Lob und Dank für alles, Herr. Und ich danke dir noch auch für unsere Kinder, die wir haben hier in der Gemeinde. Das ist mir gerade so wichtig, einfach. Ich danke dir für das, dass du sie uns geschenkt hast und wir wollen sie dir bringen, dass sie zu dir an dir wohlgefallen und dir Ehre machen dürfen. Dir sei Lob und Dank für alles, Jesus. Amen.